live in Mixtapes. Guten Abend, Lukas.
Ja, guten Abend, Christian.
Es ist wieder Sommer. Und was passiert im Sommer? Wir machen
unsere blutigen Crime Stories.
Crime Stories. Wobei mir ist jetzt aufgefallen, manchmal ist es ja gar nicht Crime, sondern einfach nur tragisch.
Ja, wir hatten schon beides. Meistens war es Crime, meistens war es irgendwas mit Pistolen, Messer, Mord, Totschlag, aber alles, was damit irgendwie zu tun hat, nehmen wir da dazu, dass also, den Sommer blutig macht.
Mach mal aber auch einfach nur tragische Tode. Letztes Jahr zum Beispiel, da hatten wir dieser Glam-Mann.
Mark Bolan,
der ist auch da eine Ortung verkauft. Ja, ne? Ja. Eigentlich kein Crime. Ja. Aber ein tragischer Tod. Mhm. Wir müssten es eigentlich ein bisschen ändern, das Label, aber eigentlich ist True Crime so ein starkes Label, deswegen lassen wir es.
Na klar.
Und wir haben wie immer unseren Partner in Crime, passt gut, Wortspiel, den Günther bei uns. Hallo.
Hallo. Servus.
Seid ihr bereit, das wieder zu machen?
Voll da.
Gut. Wer fängt an?
Fang du an heute.
Du bist ein bisschen krank, gell?
Ich bin ein bisschen angeschlagen heute. Ja, okay. Ich will mich mit dir irgendwie aufwärmen an deiner Geschichte.
Okay. Ich habe eine Geschichte, ich kann es vorweg schicken, Crime, vielleicht so ein kleines Crime kommt vor, das eine unangenehme Sache in Bewegung führt. Aber ich werde euch heute erzählen über In Excess und über Michael Hutchence. Was löst das in euch aus? Dieser Bandname.
Ganz, ganz gute Nummern, aber auch teilweise auch furchtbare Nummern, beides halt. Ne? Sowohl sehr gut, wie auch teilweise wirklich schlecht.
Ich muss gestehen, ich bin da sehr zwiegespalten.
Naja, genauso wie.
Irgendwie waren das nie so Lieblinge von mir. Ja. Aber man kann ja nicht sagen, dass es schlecht war. Es ist irgendwie so, die waren halt da.
Einzelne Nummern waren wirklich outstanding. Ich meine, ja. Das Not Enough Time ist meine Lieblings-In-Excess-Nummer. Ja.
Ich sage nur Kylie Minogue.
Ja, die kommt auch vor. Ja.
Das ist so.
Aber er an sich, der Michael Hutchence, den habe ich immer cool gefunden. Ja, also er als Frontmann und Sänger war er immer irgendwie
beeindruckend. Ne? Wahnsinn, der Typ. In Excess war bei mir jahrelang meine zweitliebste Band.
Echt wahr?
Ja. U2 war meine liebste Band und In Excess war die Nummer zwei. Hat mir dann allerdings so, als die 90er begonnen hat, das war bei mir so 89, 90, 91, 92 war das so. Und dann wurde ich ein bisschen verlacht deswegen und habe dann auch mich abgewandt. Wobei, wenn ich jetzt, ich habe viel gehört wieder für heute, wenn man sich das so anhört, das ist eigentlich gut gealtert. Und das könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass jetzt ein großes In Excess Revival stattfindet, so wie zum Beispiel Dire Straits sind jetzt viel mehr angesagt als vor 15, 20 Jahren. Und das In Excess, das könnte man schon wieder so ein bisschen bringen sozusagen. Na gut, ich starte jetzt. Michael James Hutchence wurde geboren am...
So wollte ich halt auch anfangen.
Aber er wurde geboren.
Nein, also Michael Hutchence wurde geboren. Schätzt, wann er geboren ist? Nein, es ist uninteressant. Er wäre jetzt... 66 wäre er jetzt. Ja. Also er ist 1960 geboren. Der Klassiker, schöner Mann, aber gleichzeitig heißt es dann immer, aber er war eigentlich verschlossen und sehr sensibel. Mhm. Die klassische Geschichte, oder? Ja. Schüchtern, sensibel, intelligent, aber auch super aussehend, charismatisch, eigentlich natürlich unsicher. Vielleicht stimmt es in dem Fall, kann ich mir gut vorstellen, aber es ist natürlich so ein bisschen ein Klischee. Also gut, er ist geboren worden, hat eine Kindheit, er hat eine Jugend, ohne größere schlimme Sachen. Das Interessante ist dann aus meiner Sicht, dass der war dann der Frontman der Band In Excess, also für alle, die das jetzt das allererste Mal hören, werden wir noch ein bisschen was hören davon natürlich. Na, wieso spielen wir jetzt mal ein Lied? Wir könnten den größten Hit spielen, also I Need You Tonight. Ja. Und vielleicht, um zu zeigen, wie relevant das noch ist, machen wir dann gleich das Lied, wo die Dua Lipa das gestohlen hat.
Genau.
Let you know. and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You are my kind.
Stayed at home, 'cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed.
Okay, also das war jetzt In Excess, das werden wahrscheinlich jetzt viele erkannt haben. Das Interessante an In Excess ist, also einerseits finde ich den Sound, das ist zum Beispiel zum Teil sehr gewöhnungsbedürftig, finde ich, mit heutigen Ohren, weil es halt so Dinge wie Bass und Schlagzeug ein bisschen eigen gemischt sind und so weiter. Ja. Also es klingt schon irgendwie angestaubt, aber zum Teil klingt so angestaubt, dass es schon wieder gut klingt, finde ich. Ja. Was ich relativ interessant finde, also gegründet worden ist die dann 77, also da war er noch 17 und alle, also war so eine Gruppe von Freunden sozusagen, es waren glaube ich auch drei Brüder in der Band, und das ist eine australische Band und die haben 77 begonnen und die sind erst 87 erfolgreich geworden, das heißt, die haben 10 Jahre lang so herumgetan sozusagen, was ja eigentlich selten ist, wenn man sich das so durchdenkt. Ich meine, die meisten Bands
hören dann auf irgendwann einmal.
Oder die meisten, viele Bands explodieren mit dem ersten Album oder mit dem zweiten, aber dass man sagt, ich mache jetzt 3 Alben und 4 Alben und es geht nur so langsam bergauf und dann irgendwann mit dem 5. oder 6. Album habe ich so den Megastardom. Hm. Fällt mir jetzt eigentlich gar nicht so viel ein. Oder so ist.
Pulp,
ja, stimmt. Pulp, ja.
Fleetwood Mac.
Echt? Ja, gut, aber
die haben die. Ja, aber die waren ja, man sitzt off-topic, nicht? Aber. Wechselnde Besetzung bis zum geht nicht mehr, bis die letztendlich dann in die 70er Jahre.
Aber musikalisch auch total unterschiedlich.
Wechselnde Musikstile, ja. In Excess haben das eigentlich immer so gemacht. Das war so ein bisschen, ist jetzt zu hoch gegriffen, aber es war so ein bisschen Prince-mäßig. Also vom Sound her, also so Prince-Gitarren, ein bisschen Funk-Einfluss.
Ich habe immer das Gefühl gehabt, In Excess, die waren so irgendwo zwischen allen Stühlen.
Ja.
Die waren weder Rock, noch waren es Funk, noch waren es irgendwas. Und das war das, was für mich persönlich dieses. Weiß ich nicht, das war mir zu belanglos, weil sie auf allen Hochzeiten tanzt haben.
Ja, stimmt. Also das kann.
Aber das ist nicht negativ gemeint.
Das war damals, als sie dann super erfolgreich waren, war das, glaube ich, eine Stärke. Aber natürlich, wenn man sich das jetzt alles so anschaut, ist es halt ein bisschen eine Schwäche. Aber man merkt bei ein paar Nummern, dass es halt wirklich, dass das halt wirklich gut ist. Und also die haben 1977 begonnen und dann wirklich sich so langsam hochgearbeitet und dürften auch irrsinnig Konzerte gespielt haben. Also machen wir 300 im Jahr. Wobei, mir machen wir Frage, also die waren aus Australien und am Anfang haben sie in Australien getourt, wo man in Australien überhaupt so Städte findet, wo man dort wirklich so Konzerte spielen kann. Ja, aber
das ist ein Riesenkontinent, darf man nicht vergessen.
Ja, ich war dort schon mal, dort ist ja nichts. Ne? Also,
ja, aber da gibt es wahrscheinlich, von wer kommt?
Ja, es gibt 4 Großstädte und sonst so lauter Nester. Ne?
Ja, aber ich meine, ich stelle jetzt auch eine gewagte These auf, aber genau deshalb gefreist du, wenn ein Bett kommt. Ja? Da bist du halt irgendwo so ein abgelegenes Städtchen und wenn da eine Band kommt, gehst du hin, weil du hast sonst nichts.
Ja, wahrscheinlich. Und so glatt die Musik jetzt wirkt, angeblich waren das damals so richtig wilde Konzerte, so mit Rockern und so weiter.
Warum auch nicht?
Ja. Und dann, also gut, das ist halt eine Band und die spielt so, und natürlich ist völlig klar, der Michael Hutchence ist der charismatische Frontman und ohne den hätte es natürlich alles so nicht funktioniert. Weil
ist der Songwriter?
Ja, der ist auch Songwriter. Also das waren 2 Hauptsongwriter, er und ein anderer.
Der also, war nicht so hübsch.
Nein, die anderen waren gar nicht hübsch, wenn man das so sagen darf. Und die sind ja, es gibt da, die haben einmal ein Konzert gespielt im Wembley-Stadion, vor 70.000 Leuten. Da gibt es einen Konzertfilm und du denkst, ja, der macht das super. Und die anderen sind eigentlich irgendwie so peinlich. Ja. Also er hat es schon getragen, das Ganze, und er war natürlich das Gesicht der ganzen Geschichte, und aber es ist kein Wunder. Also, und er dürfte auch, das heißt von allen Seiten, er dürfte auch wirklich sehr einnehmend gewesen sein und sehr charismatisch. Also er war natürlich, das kann man auch schon vorwegschicken, er war halt so ein richtiger Sex, Drugs und Alkohol. Also der war ein Party-Animal, hat natürlich wahnsinnig viele Frauen verführt und hat auch relativ viel Drogen genommen und auch gemischt. Und er war halt sozusagen immer der Letzte auf der Party oder halt der, der dann im Hotelraum irgendwo dann Knockout geschlafen hat. Er dürfte auch sehr einnehmend gewesen sein. Zum Beispiel einer seiner engsten Freunde war Bono. Mhm. Und der hat gesagt, das war für ihn irgendwie, das war der echte Star, hat der Bono gesagt. Und der war nur so ein Sänger und er hat gesagt, der Michael Hutchence war Star.
wenn man sich, ich meine, wir kommen ja, wir wissen ja, wie der Michael Hutchence ausgeschaut hat. Ne? Aber wenn man das jetzt so wem beschreibt, was würde man sagen? Jetzt, man stellt es sich vor, einen durchaus sportlich gebauten jungen Mann.
Ja, ja.
Mit schönen, dunklen, lockigen Haaren, einnehmenden Blick.
Da bin ich mit Tim Morrison im
Kopf. Ja, also so. Also ich meine, das sage ich jetzt auch als Mann. Ich meine, der war schon fescher Knopf. Meine Oma hat gesagt, von der Bettkante hätte ich nicht stoßen. Ne?
Oder ist der Oma gesagt, das ist kein Schiecher nicht.
Ja. Alles, was schöner ist als ein Office, ist ein Luxus.
Ja, dann war er jedenfalls Luxus.
Ein Luxus, ja.
Ja, also er war der Frontman und es ist zu einem gewissen Grad gerechtfertigt, jetzt nur ihn zu sprechen. Aber er war auch Songwriter, ja, und Texter. So, und jetzt, also ich erspare euch jetzt diese ersten Alben von In Excess. Ich finde, es ist auch nichts, was man nachholen muss. Aber es gibt da eine herausstechende Nummer und das ist, finde ich, wo es musikalisch beginnt, interessant zu werden und auch kommerziell war das dann die erste Geschichte, die in den Radios gelaufen ist in den USA. Und das spiele ich euch jetzt mal vor.
Das kennt man.
Also, das kennt man, sagt sie ja. Aber jetzt kommen zwei sehr interessante Sachen. Ihr habt diese Gitarre im Ohr, das ist ding, 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 ding. Wisst ihr, wer die Nummer produziert hat?
Nile Rodgers?
Ja.
Das ist die typische Nile Rodgers-Gitarre.
Das ist die typische Nile Rodgers-Gitarre. Das ist so wie Le Freak, das ist schick. Oder mich erinnert es am meisten an diese super Daft Punk-Nummer. Get Lucky.
Ja, ja.
Ja, genau das Gleiche.
Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Aber da war es schon so, da war zum Erkennen, die Band wird was, weil da hat der Nile Rodgers gesagt, die will ich produzieren. Und damals war ja das der,
ja,
das ist der Produzent. Ne?
Man muss jetzt fair sein, der Nile Rodgers ist schon, wenn der Mann sagt, du bist gut, dann bist du gut.
Das Produzent von Madonna.
Ja, generell. Der Mann weiß einfach, wie man funky Music macht. Mhm. Und das Lustige ist, sogar bei dem Track merkt man schon irgendwie diese, ich nenne das jetzt bewusst, dieses zwischen den Stühlen sitzen. Du hast auf der einen Seite diese funky Gitarre und gleichzeitig irgendwo versucht, dieses rockistische, dieses Rockschlagzeug. Und das war immer so, für mich, was wollen die? Wo wollen die hin? Das ist so, eigentlich, ich will alles bedienen Und ich glaube, dass die Zeit war damals noch nicht reif für die Band. Und wenn wir ehrlich sind, zu der Zeit, wann ist Need You Tonight rausgekommen? Das war dann
89, glaube ich. Das
war so. Da war die Zeit möglicherweise schon da.
Mhm. Ja, und jetzt auch interessant an dieser Nummer, da heißt es im Refrain Dream on White Boy, Dream on Black Girl. Da haben sich einige Radiostationen in den USA gesagt, das spielen wir nicht. Mhm. Denn mit diesem Text wird angedeutet eine Beziehung zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarben.
Das ist Maria.
Das wollen wir nicht. Ja. Oder das ist uns ein bisschen zu arg.
Jetzt zu progressiv.
Ja, waren andere Zeiten. Und jetzt gehen wir aber gleich dann zum Superhit oder zum Superalbum. Das war dann eben dieses Need You Tonight, haben wir schon gehört. Das war dann diese Platte Kick. Und da war eben dieser wirklich der Hit Need You Tonight und da waren noch ein paar andere Hits drauf.
Also sagen wir mal so, mit der Platten sind sicherlich kompatibel für die Massen.
Ich habe mal rausgesucht, wie oft das verkauft worden ist. Was schätzt ihr?
Und bin ich schlecht in sowas?
Keine Ahnung. 5-6 Millionen Mal?
Nein, mehr als 20 Millionen.
Wupp.
So viel. Ja. Die waren eine der größten Bands des Planeten. Also es war nicht so der Liga wie jetzt Madonna oder U2, aber es war halt knapp dahinter. Ja. Also war ein Riesenerfolg und dann passiert auch das, wenn ein Riesenerfolg da ist, ist halt Party und für Konzerte, haben immer viel gearbeitet und dann Welttourneen und so weiter und natürlich viel Party und Michael Hutchins war natürlich immer das Zentrum des Geschehens und dann kommt die Dating History. Das interessiert dich immer am meisten, Günther, weil du, wie ich gesagt habe, Michael Hutchins, hast du sofort gesagt, Kylie Minogue.
Sicher.
Ja.
Das war ja irgendwie, wie nenne ich das? Die Kylie ist ja durchaus eine sehr anschauungswürdige
Dame.
Ja, sehr schön. Ja. Große Künstlerin, ohne Scheiß.
Ja.
Ich mag die ganz gern.
Aber das war nicht, da gibt's ja vorher schon Promis an seiner Seite, oder? Warum glaube ich jetzt an Naomi Campbell als ein Blödsinn, gell?
Nein, vorher, ja nicht, nein.
Nicht, nein. Aber der popkulturelle Aspekt ist ja eigentlich an der Beziehung, dass du hast jetzt was Interessantes, du hast zwei australische Personen, die Kylie natürlich erstens in erster Linie einmal Fernsehstar gewesen, dann auch Popstar und natürlich der Michael Hutchins, der Halbgott, ja, der da auftritt und die zwei kommen zusammen. Und das war halt damals so, das kann ich mich noch erinnern, das war halt so was, das, wow, Kylie und der Michael und das war halt so ein schönes Paar, von dem her gesehen. Ja, und das endete ja dann.
Einfach so.
Ja, ich sage jetzt mal relativ unter Anführungszeichen nicht tragisch in dem Sinne, wie der Geschichte ausgehen wird wahrscheinlich, sondern so quasi, es ging sich halt nicht aus. Ne? Der war auf Tour, sie war im Studio dann, und sie haben sich fast nicht gesehen. Aber die spricht in dieser Netflix-Doku nur immer und du merkst die, wie soll ich sagen, sie sagt so quasi, er wäre es gewesen.
Okay, ja.
Aber es sollte nicht sein. Und sie sagt dann irgendwie, was, ich zitiere das jetzt so halb richtig, aber sie hat gesagt, er war in vielen Dingen eher Erster. Mhm. Also so quasi die erste große Liebe, der Erste, der ihr halt, weiß ich nicht, eine Welt gesagt hat, die mit ihrer gar nichts zu tun gehabt hat. Sie waren, glaube ich, gemeinsam irgendwo auf Reisen und so weiter und so fort. Und bei mir war dann das Gefühl.
Aber jetzt noch zur Würdigung von Kylie spielen wir jetzt das Lied Suicide Blonde. Das ist nämlich das Lied vom darauffolgenden Album, ähnlich gut und erfolgreich wie Kick. Und dieses Album hat X geheißen. Oder X. Und da war eben der Hit Suicide Blonde.
Love the decisions, seasons all around. You wanna make her
Nächstes Event, eine Frau wieder. Nämlich, wisst ihr, mit dem er tanzen war?
Die Dinge, die war am Schluss die Paula.
Paula jetzt verspätet.
Paula jetzt verspätet, ja. Linda Evangelista.
Nein, fast. Helena Christensen.
Ah, ja, 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 ja.
Und mit der war er relativ lang zusammen, nämlich von 91 bis 95, war es ein bisschen on-off und natürlich wird er vielleicht manchmal auch andere Damen gedatet haben, aber das war sozusagen seine fixe Freundin. Und als er mit ihr zusammen war, da passierte dann das, was vielleicht das ganze Negative so ein bisschen in Schwung gebracht hat, nämlich er war mit ihr, die ist ja aus Dänemark, also war damals auch wiederum für die, die es nicht kennen, die war ja, das war so eine homogene Gruppe von Supermodels, glaube ich.
Ja, ne? das war die Supermodel-Gruppe.
Das Helmut Newton-Foto gibt es da, glaube ich.
Erstens das, ja. Und das war die Christy Turlington, die
Naomi Campbell.
Naomi Campbell, die Helena Christensen und die Evangelista. Genau, danke.
Aber die Schieferne da dann?
Das sind die Crawford, genau. Ja, genau. Und das war halt die Champions League der Champions League. Also zumindest wurde uns das so verkauft.
Ja, das war so eine homogene Gruppe und das ist wiederum interessant. In so einer YouTube-Bio vom Bono, der hat geschrieben, die waren so extrem cool. Also er hat gesagt, die waren alle so die waren überhaupt nicht irgendwie eingebildet oder die hatten keine Allüren, sondern die waren einfach Kumpeltypen, lässige.
Es wirkte wie so eine Mädchen, das ist jetzt auch hart, wie eine Frauen-WG, sagen wir nicht Mädchen, wie eine Frauen-WG, ja, und da haben sie halt so fünf extrem ja, coole Frauen, die halt über den Dingen gestanden sind. Ich glaube, das ist so eine Leichtigkeit, die bringst du mit, wenn du reich und schön bist. Primär schön bist wahrscheinlich, weil die Welt liegt dir zu Füßen. Mhm. Und da kannst du leicht über den Dingen stehen, weil wahrscheinlich war die irgendwie mit der ockerissenen Jogginghosen durch die Welt gegangen war, wäre das der heiße Scheiß gewesen. Also die waren schon sehr, sehr kultig.
Und die Helena Christensen, die war immer aus Dänemark und dann waren sie mal in Kopenhagen, eher mit ihr. Und was macht man in Kopenhagen natürlich? Radfahren.
Oh.
Mhm. Das ist die Radfahrstadt.
Wirklich? Mhm. Nicht Amsterdam?
Nein, also ich war mal in Kopenhagen, das war Wahnsinn. Mhm. Okay. Du musst Angst haben vor den Rädern, weil es so viel sind. Das ist Radhighway. Und die waren dort eben auch Radfahren und da waren sie Radfahren. Und,
kommt da noch was?
Ja, da kommt
was das jetzt
schon? Nein, da kommt wahrscheinlich der Punkt, wo dann alles den Bach runtergegangen ist. Also nochmal, Michael Hutchence war echt ein super Typ. Keiner hat jemals was Schlechtes über ihn gesagt. Und er war sicher den Drogen und so weiter nicht abgeneigt, aber an sich ausgeglichen. Und dann waren die Radfahren in Dänemark und dann waren sie in Kopenhagen, waren unterwegs in der Nacht und dann sind sie irgendwo stehen geblieben auf einer Straße, also mitten in der Nacht, und dann haben sie, glaube ich, Pizza gegessen oder sowas. Ja? Also wahrscheinlich waren sie ein bisschen angeschickert und waren halt unterwegs. Und dann ist er mitten auf der Straße gestanden mit seinem Fahrer, der Michael Hutchence, und dann ist ein Taxi gekommen und das Taxi wollte durch. Und da ist er gestanden auf der Straße, hat das vielleicht gar nicht bemerkt. Und dann hat sich der Taxifahrer geärgert. Und dann ist der Taxifahrer aus dem Taxi ausgestiegen und ist hingegangen und wahrscheinlich haben sie sich dann so ein bisschen beschimpft und so weiter, und dann hat der Taxifahrer Michael Hutchence gestoßen, dann hat es ihn hingehauen und zwar auf den Kopf. Und er hatte dann so einen Schädelbruch wahrscheinlich und auch so eine Hirnschädeltrauma. Und das hat relativ eine Zeit lang gedauert, bis er sich dann wieder erfangen hat. Er war dann ein paar Tage im Krankenhaus und so weiter. Und nach dem Ganzen war er nicht mehr dasselbe. Also einerseits hat er mal, das war sozusagen erwiesen, er hat dadurch seinen Geruchs- und Geschmackssinn verloren. Für immer. Also okay. Nicht so wie bei Corona nur für 2 Wochen, sondern das war dann weg. Futsch, für immer. Und außerdem ist er ab diesem Zeitpunkt seltsam geworden. Also er dürfte sich da wirklich, das haben alle gesagt eigentlich, er hat dann seine Persönlichkeit, hat sich verändert und zwar nur zum Schlechten. Also einerseits hat er dann so ein bisschen eine Neigung zu negativen Gedanken entwickelt, also er dürfte dann so eine gewisse Depression oder eine Bipolarität entwickelt haben und er wurde auch zum Teil wahnsinnig aggressiv, also was er vorher gar nicht war. Und die Aufnahmen für die nächste Platte, die waren dann schon so, dass er da im Aufnahmestudio, eigentlich haben alle seine Bandmitglieder gesagt, jeder von denen ist mindestens 1 oder 2 Mal von ihm bedroht worden, dass er es umbringt. Hm. Und Also es dann wirklich irre geworden und hat dann in diesem Plattenstudio dann irgendwelche Dinge genommen und durchs Zimmer geschmissen. Es dürfte ihn seine Persönlichkeit verändert haben. Also wie wenn da wirklich im Hirn durch diesen Sturz oder durch diesen Schädelschlag was total ein Hebel umgelegt worden ist zum Schlechten. Und das hat er dann sein Leben lang nicht mehr abgelegt sozusagen. Also das ist der Beginn des Untergangs sozusagen. Und parallel hat sich ja eigentlich auch entwickelt, dass die Band dann auf einmal nicht mehr hip war. Denn es war also dieses eine Album, dieses Superstar-Album, das war 89. Mhm. Das war das mit Need You Tonight. Dann dieses X mit dem Suicide Blonde war 1990. Und dann auch noch sehr gut, finde ich, war 1992 dieses Welcome to Wherever You Are. Von dem könnten wir uns jetzt dann gleich noch ein Lied anhören. Ein Lied für die Helena Christensen geschrieben. Beautiful Girl heißt das.
Ja, super.
Als das dann vorbei war, dann war der Sound ein bisschen durch. Das war dann wieder der Klassiker. Dann sind natürlich 1990, 91, na was ist kommen?
Grunge.
Nirvana, Grunge und so weiter. Und das Problem war von Michael Hutchence, dass er wollte dem ein bisschen nach. Also man hat dann gesagt, im Studio hat er immer denen aus seiner Band die Nevermind von Nirvana vorgespielt und zum Teil so laut vorgespielt, dass die Verstärker hin waren. Sind, ja? Also ganze Zeit, also entweder hat er es mit bedroht, dass er es umbringt oder hat er einen Nirvana vorgespielt und er hat gesagt, da müssen wir auch hin, das ist, da müssen wir auch hin, da müssen wir auch hin. Und das war natürlich nicht gut, ne? Weil man geht dann nicht zum Schmiedel, sondern man geht zum Schmied. Also es war natürlich jetzt völlig uninteressant. Oder es war zu erwarten, dass es nichts wird und es ist halt dann nichts geworden, wenn so eine Band dann so einer Grunge-Sache nacheifert, weil das kann ja eigentlich nicht funktionieren. Also es gab dann ein Lied, das ist irgendwie halbwegs okay, aber das könnte man uns aus der Phase anhören. Das heißt The Gift. Also einerseits dieses Unglück, was ihm da widerfahren ist mit seinem Sturz, andererseits war es dann sehr stark zu merken, dass das ein bisschen bergab ging. Also es waren so die ersten Konzerte, wo dann die Hallen gar nicht mal die allergrößten waren und trotzdem war es jetzt nicht unbedingt ausverkauft. Also lief nicht so gut. Und dann muss man jetzt natürlich aufpassen, dass man hier nicht zu sehr in dieses Yoko Ono-Fahrwasser reinkommt, aber dann trat eine gefährliche Frau in sein Leben. Dann hat er mal mit der Helena Christensen diese Beziehung hat geendet. Dann hat er die Paula Yates kennengelernt.
War die Fernsehmoderatorin oder irgend sowas war die, oder?
Ja, die war.
Fernsehen, irgend sowas.
Ja, ja. Beides. Also mir ist erst der Begriff von, weil sie mit ihm zusammen war, aber die war, glaube ich, in England damals sehr, sehr bekannt. Also das war sozusagen die Musikvermittlerin im Fernsehen, also so wie ein super berühmter MTV-Host
ja,
oder so.
Die haben sie ja kennengelernt, auch bei dieser Show, glaube ich, ne? Weil da war der Michael Hutchence ja zu Gast und da gibt es ein Video, wo sie ihm interviewt und du merkst aber schon, da springt der Funke über. Ne?
Ja. Dieses Video ist 1994 gemacht worden und die hatte so eine Show, warum auch immer hat sie da alle ihre Gäste, das war eine Frühstücksshow, glaube ich, alle Gäste nur interviewt in einem Bett.
Mhm. Im Bett with Paula.
Im Bad with Paula.
So hat das geheißen.
Ja. Und da hat sie auch den Michael Hutchins interviewt und sie interviewt ihn halt und du merkst da diese zwei jungen Menschen, die stehen aufeinander. Ja.
This is a guest that has everything that a rockstar needs to have. Danger, talent, curly hair and Australian subtlety. And for the first time, this is a guest that I want to have my leg over. And it is. It's the fantastically talented Michael Hutchins.
Hi.
Hi. What are you? A big sex symbol or something? Hi.
Aber sie hatte damals ja auch eine Beziehung, nicht?
Bob Geldof.
Ja, stimmt.
Wir kennen Bob Geldof.
Ich habe mal live gesehen, bitte schön, im Burgtheater. Das war ein super Konzert.
Sir Bob. Bob.
Sir, genau.
Sir Bob Geldof. Wiederum für alle Spätgeborenen. Der Mann hat Live Aid organisiert, aus dem Boden gestampft.
Na eh.
Man müsste jetzt, um Bob Geldof vorzustellen, müsste man natürlich jetzt spielen I Don't Like Mondays.
Könnte man.
Ist mir aber zu abgenudelt.
Ja.
Ich habe eine andere Nummer. The Great Song of Indifference.
Ah, cool.
I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all. I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze, sinking dust and dying seas, and I don't care at all. Let's go! Crumbles. I don't mind if religion stumbles. I can't hear the speakers mumble. Nah, I don't mind at all. I don't care if the third world fries hotter there, I'm not surprised. Maybe I can watch all nations die. Nah, I don't care at all. I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind.
Gut, und die Paula Yates, die war mit dem Bob Geldof damals zusammen und die hatten auch drei Kinder miteinander. Und das war im 1994 und da war dieses Interview. Gekannt haben sie sich auch schon 10 Jahre vor. Also die hat INXS und Michael Hutchins schon gesehen Mitte der 80er Jahre und die hat den gesehen und gesagt, den Typen will ich. Den kaufen wir irgendwann einmal. Ja. Und das war dann wirklich so. Die machen wir, ist die extra hingeflogen zu Konzerten, wo die gespielt haben. Und die war dann auch schon mit Bob Geldof verheiratet und sie hat ein Bild von Michael Hutchins am Kühlschrank hängen gehabt. Ja.
Naja, als Musiker, als Star vielleicht so, ne, in der Richtung, dass man
der Bob war halt, wie soll man sagen, der steht halt über solche Dinge.
Ja, klar. Nein, er hat manchmal unter das Bild ringsschrieben Trottel.
Wirklich?
Ja. Also der wird sich schon geärgert haben, aber er hat sich gedacht, naja,
was willst du machen?
Meine Frau ist ja der Wöder, ne? Und die dürfte halt, also alles sagen, dass die extrem intelligent, scharfsinnig, schnell war, im Sinne von schnell reden und schnell denken und charismatisch, nett, aber sie war jetzt auch ein bisschen eine wandelnde Handgranate auch. Ne? Jedenfalls haben die sich dann verliebt. Und das sieht man eben auch ganz gut. Also das ist ganz gut nachzusehen, dieses Interview da, wo die das führen. Man merkt ja schon, da knistert. Und die kamen dann auch tatsächlich zusammen. Das wurde mal in England gar nicht so gern gesehen. Weil INXS, also Australier, in England waren die natürlich relativ bekannt.
Ja, aber aus der Kolonie.
Aus der Kolonie, na klar. Aus der Verbrecherkolonie. Wir wissen ja...
Was kommt da raus, nicht? Wenn du deine Verbrecher irgendwo hinschickst, weit weg, und dann kommen sie zurück.
Genau.
Und nehmen dir deine Frauen weg.
Ja.
Cut.
Nix gehabt. Naja, auch wiederum geschichtlich, wir wissen das da, aber es wurden ja die englischen Verbrecher, es war eine Gefangeneninsel.
Ja,
das war
der Abschiebeplatz für die, wie nenne ich das jetzt diplomatisch, ja, für diejenigen, die sich nicht richtig verhalten haben.
Und wobei es auch ein interessanter Gedanke, dass du sagst, ja, unsere Verbrecher, die schicken jetzt irgendwo hin, wo super Strände sind und wo ganze Zeit die Sonne
scheint. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob das alles so lustig ist.
Ja. Naja, nachdem du das abgebüßt hast, deine Strafe, war dann schon wahrscheinlich gescheiter als in Liverpool oder Manchester, ne?
Definitiv,
aber. Oder als in Cardiff. Aber gut, aber jedenfalls, also ursprünglich fanden das alle ganz gut und Inex ist Michael Hutchins, aber dass jetzt ein Australier einem englischen Sir die Frau ausspannt.
War der damals schon Sir?
Der Bob Geldof?
Ja.
Na klar. Echt? Der wurde ja wegen Live Aid, wurde ihm ja der Sir-Titel verliehen.
Ich habe nicht genau gewusst, wann genau der Sir-Titel verliehen wurde.
Und nein, das geht gar nicht.
Ja, nein, unter uns, ja. Gott sei Dank hört uns ja niemand, aber das geht gar nicht. Ja.
Und es war dann einerseits negativ, aber es war so ein bisschen fast so Lady Di-mäßig. Also die waren unter heftigen Paparazzi-Druck, die beiden. Und das war eine große Sache dort. Ja, also ständig verfolgt von Medien und so weiter. Und dann wurde es halt insofern schwierig, weil dann ist natürlich der Bob Geldof und Paula Yates ist dann ein Sorgerechtsstreit entbrannt, klarerweise. Weil die hatten ja drei Kinder und sie hat dann mit Michael Hutchins auch ein Kind bekommen, oder die beiden hatten auch ein Kind. Wisst ihr zufällig, wie das Kind heißt?
Peaches.
Nein, das ist ein Peaches Geldof war eine Tochter aus der Ehe mit Bob Geldof. Mhm. Und das Paula Yates und Michael Hutchins Kind, das heißt Heavenly Hirani, Heavenly Hirani Tiger Lily Hutchins.
Schön.
Also und dann, also im Hintergrund war dieser künstlerische und kommerzielle Abstieg, dann der gesundheitliche Abstieg und dann gleichzeitig der Druck, der durch diesen Sorgerechtsstreit entstanden ist. Kleine Episode, die ein bisschen lustig ist fast, wobei auch beklemmend und traurig. Kennt ihr diese Szene? 1996 haben Oasis den Brit Award gewonnen für das beste Lied. Ich glaube, es war Don't Look Back in Anger oder sowas. Und da hat der Michael Hutchins den Preis verliehen an Oasis. Und der liebe Noel Gallagher ist auf die Bühne gegangen und als erstes hat er gesagt, Leute, deren Zeit vorbei ist, sollten keinen Award verleihen an Leute, deren Zeit gerade kommt. Oh. Has-beens shouldn't present fucking awards to gonna-bees.
Has-beens shouldn't present fucking awards to gonna-bees.
Das ist schon Trottling, ja.
Das ist so richtig eine depperte Meldung. Ja.
Ist, ich mein, unglaublich eigentlich.
Wäre jetzt auch nicht notwendig gewesen. Ne?
Na, völlig, ja.
Aber alles andere hätte uns verwundert, ja.
Ja, ja. Aber es ist richtig, wenn man sich das anschaut, er geht dann runter und macht so gute Miene zum bösen Spiel, aber es ist, man fühlt sich schlecht.
Gebrochen.
Das hat er dann noch ein bisschen lustig gelöst, nämlich ein Jahr später ist noch eine Platte rausgekommen, die hat dann geheißen Elegantly Wasted. Ist, glaube ich, nicht sehr aufregend, die Platte. Aber es ist ein Lied, das heißt Elegantly Wasted und da ist ein Song und dann kommt der Refrain und im Hintergrund könnte es sein, dass Michael Hutchins singt I am elegantly wasted, aber wenn man genau hinhört, singt er I am better than Oasis. Sehen wir uns jetzt mal an. Anders soll man eh nicht reagieren, ne? Gut, aber das war schon der letzte halb amüsante Episode in der Sache. 97 hat dann die Tragödie Fahrt aufgenommen. In erster Linie natürlich wegen den erwähnten Gründen. Dann war es auch so, gemeinsam mit Paula Yates, die war auch sehr drogenaffin und er hat natürlich auch mehr Drogen genommen. Dann hat er mittlerweile auch seine psychische Erkrankung, hat zum Teil wahrscheinlich versucht, das jetzt mit Drogen zu bekämpfen oder ruhig zu halten, seine Dämonen. Und also sprich, sie haben dann wirklich relativ viele Drogen genommen, die beiden, und auch harte Drogen. Gleichzeitig war der Sorgerechtsstreit und wirklich schwierig wurde es dann, dieser Sorgerechtsstreit war dann gewisserweise ein Druckmittel, weil er musste dann zurück nach Australien, weil die hatten dort Shows oder Aufnahmen. Und sie wollte eh dann auch zu ihm mit dem gemeinsamen Kind, also mit der Tiger Lily, nur der Bob Geldof hat gesagt, der hat das Sorgerecht beansprucht für die drei Kinder, die er gemeinsam mit der Paula jetzt hatte. Und natürlich waren da seine Karten gut, weil sie so ein bisschen ein Trainwreck war und er ganz gut beieinander. Das heißt, er hatte da, letztlich hat er auch das Sorgerecht bekommen und damals hatte er auch im Wesentlichen das Sorgerecht oder er konnte jedenfalls gewisse Dinge ablehnen. Und so hat er auch abgelehnt, dass sie jetzt mit allen Kindern nach Australien fährt. Ja? Und sie konnte jetzt nicht nur mit dem einen Baby nach Australien fahren und die anderen drei zurücklassen, weil sie halt auch bei den anderen Kindern bleiben wollte, die klein waren. Und das heißt, sie ist in England geblieben und er in Australien und irgendwann so in einem ganz dunklen Moment sozusagen hat es dann irgendwie geändert sozusagen. Also man weiß jetzt aber gar nicht, warum genau an dem Abend. Aber er ist dann halt immer mehr in so eine Depression, Todessehnsucht, Drogensucht reingerutscht. Und als es dann dazu kam, diese Situation, dass er sagt, er will unbedingt sein Kind sehen, aber das Kind kommt nicht zu ihm, weil die Frau nicht zu ihm kann, wegen diesem ganzen Sorgerechtsstreit. Das alles jetzt ohne Bob Geldof jetzt irgendwie da jetzt was anzulasten. Ja, war er dann irgendwann zu verzweifelt und dann war eine Nacht, wo es dann letztlich zu seinem Suizid gekommen ist. Das wurde so rekonstruiert nach Telefonaten. Also er war noch durchgemacht, Drogen genommen und so weiter und dann hat er noch verschiedenste Leute angerufen. Also er hat die Paula Yates angerufen, dann hat er sogar den Bob Geldof angerufen und gesagt, hörst, das kannst du nicht machen und so weiter. Also und ihn auch am Telefon bedroht. Dann hat er seinen Manager angerufen oder seine Managerin und gesagt, ich kann nicht mehr. Und dann hat er seine erste Schulfreundin angerufen. Also alle möglichen Leute angerufen und er war offensichtlich verwirrt und deprimiert und verzweifelt. Und es haben dann eh einige versucht, dass sie dann noch rechtzeitig in das Hotel kommen, aber als sie dann dort waren, war er bereits erhängt. Es gibt ja, das werdet ihr vielleicht auch gedacht haben, es gab ja immer dieses Gerücht, dass das ein autoerotischer Unfall war. Mhm. Weil es heißt ja manchmal. Das
ist zumindest so ein bisschen
ja,
seitens der Medien produziert worden,
drücken ja, Sie mal so. Weil er war ja. Ne? Also er hatte sich ja. Das
verkauft sich besser.
Also erhängt. Er hatte einen Gürtel um den Hals und das hat er dann. Hat sich dann am Türrahmen sozusagen erhängt. Es heißt damit unter, dass das Sauerstoff, mangelnde Sauerstoffzufuhr sexuelle Lust steigern kann. Das ist bei ihm jetzt in keiner Weise irgendwie nahegelegen oder erwiesen gewesen. Ich glaube, es heißt ja zum Beispiel mal der David Carradine, also der von Kung Fu und Kill Bill.
Ja, also, da wird ja auch theoretisiert, nicht, ja, dass der eigentlich in Wirklichkeit nicht sterben wollte, sondern irgendwie ja, einen Kick kommen wollte. Ja. Soll vorkommen.
Das ist bei Michael Hutchins was so, also da wäre eigentlich niemand auf die Idee gekommen. Also da war dann die Leichenbeschau und war die Polizei und haben gesagt, na, er hat sich erhangen. Ja? Und das hat er dann die Paula Yates ein halbes Jahr später in die Welt gebracht, wo es dann gesagt hat, naja, die wollte sich irgendwie nicht eingestehen, dass jemand mit ihr zusammen ist und dabei gleichzeitig so traurig oder verzweifelt oder deprimiert ist, dass er sich das Leben nehmen möchte. Also eigentlich ist diese Info oder dieses Ding ist von ihr in die Welt gesetzt worden. Ja? Mhm. Tragisch. Zwei Sachen kann man da zum Schluss noch sagen. Oder drei. Das hat Bono mal erzählt oder geschrieben in seiner Autobiografie. Die sind mal so gelegen, die hatten beide Häuser in Südfrankreich und da sind sie so gelegen unterm Sternenhimmel und haben raufgeschaut. Und dann hat der Michael Hutchins, die dürften sich extrem gut verstanden haben, hat der Michael Hutchins so sinniert und hat gesagt, nach dem Selbstmord von Cobain, hat gesagt, naja, das hätte nicht sein müssen. Also er hätte vielleicht nur diesen einen Moment durchtauchen müssen und dann hätte man vielleicht irgendwo was gefunden, wie man ihm helfen kann. Aber er hätte sich nicht diesem einen Moment ergeben dürfen. Man muss ja dann einfach manchmal nur durch etwas durchtauchen. Und als das dann passiert ist, war irgendwie der Bonus so im Sinne von, wie man das halt als Freund sein kann, war er irgendwie dann auch böse auf seinen ehemaligen Freund Michael Hutchins, dass er das sozusagen diesen Moment nicht durchgetaucht hat. Also es war eine Mischung aus Wut und aus Trauer. Und da hat ihm dann auch dieses Lied geschrieben, dieses Stuck in a Moment, You Can't Get Out Of. Das ist für Michael Hutchins und da geht es genau um das, wo er gesagt hat, naja, du hast ja selber gesagt, der Kurt Cobain hätte vielleicht einfach in diesem Moment sich nicht da dem fallen lassen dürfen. Und dann hast du es selber gemacht.
Together, you've got stuck in the mud.
Sache, glaube ich. Das war natürlich dann in Sydney, dieses Begräbnis. Und wer glaubt, es hat er gespürt?
U2?
Na.
Keine
Ahnung. Der große australische Songwriter.
Nick Cave?
Nick Cave, ja.
Ja.
Die waren befreundet und stimmt. Nick Cave war sein Held von Michael Hutchins. Und er hat das erste Mal gespielt Into Your Arms.
Schön.
Und er war so ein Star, Michael Hutchins, das ist übertragen worden im Fernsehen. Mhm. Und der Nick Cave hat vor dem Lied gesagt, Kameras ab, das ist jetzt ein intimer Moment.
Cool.
And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms.
Die Bandmitglieder rausgetragen im Sarg und da ist dann das Lied gelaufen, Never Tear Us Apart. Damit wird gleich mein Episödchen wird damit gleich ausklingen. Und es hat dann nur noch gesagt, die Kylie Minogue zu Helena Christensen hat gesagt, naja, das war schon eine gute Feier, fast wie so eine Party, ihm hätte es auch gefallen. Und die Helena Christensen hat dann gesagt, naja, wir mussten ihn schon öfter bei Partys dann aus dem Zimmer tragen. Ja. Nur noch ein kleiner, das war auch sehr traurig, was dann nachher passiert ist. Also gestorben ist er 1997. Es ist dann die Paula Yates, ist im Jahr 2000 gestorben an einer Heroinüberdosis. Und es ist dann auch, du hast es vorher schon erwähnt, die Tochter, allerdings nicht die gemeinsame von Hutchins und Yates, sondern eine zwischen Geldof und Yates, die Peaches Geldof, die ist dann 2014 gestorben. Auch an einer Überdosis. Die war damals 25 und hatte zwei Kinder. Also ja, waren leider da so Drogen immer im Spiel. Und dann musikalisch noch ein bisschen traurig. In Excess haben dann, klarerweise waren sie ohne ihn sinnlos. Und die hatten dann 2005 im Rahmen so einer Reality-Show, haben die im australischen Fernsehen gesagt, so wir sind In Excess und jetzt wird gecastet ein neuer Sänger für uns. Mhm. Und das war dann halt so wie Germany's Next Topmodel sozusagen. Mhm. Und dann haben sie auch einen gesucht, aber... Hat niemand mitgekriegt. Sie werden ein paar Mal gespielt haben in Australien, aber es war natürlich. 2012 war dann Schluss und Gott sei Dank war Schluss. Völlig kranker Gedanke, die Band fortzuführen ohne ihn.
Aber ich finde das schon immer so Geschichten, weil es so multikausal sind. Ne? Weil du nicht sagst, das war ein Ding und dann geht es ihm scheiße. Das zieht sich über 10 Jahre und da passiert das da und das passiert ja, da und dann kommt die Geschichte dazu.
Nein, es sind ja parallel. Es
ist geschissen, so
was, manche Dinge
genau, passieren. Parallel, ne? Und die kann man aber. Nicht aufhalten, ne? Das ist schon.
Also kommerziell schlechter, künstlerisch schlechter.
Die Frage ist, ob eines das andere bedingt oder ob das parallel ist.
Das Traurige war, dass eigentlich, wie die angefangen haben zum Erfolg haben, waren sie gleichzeitig schon fertig. Hm. Nicht? Wie du richtig gesagt hast, die brauchen einmal 10 Jahre. Hm. Dann endlich kommt ein Erfolg, ja, wo viele Menschen sagen können, okay, das ist jetzt ein Sound, der passt irgendwo. Mhm. Das war so dieser typische Spät-80er-Jahr-Sound, der so ein bisschen funky, rocky, irgendwie versucht hat, was zum rausfinden. Und dann kommt ein Musiktrend daher in der Rockmusik, der sagt, nicht vergleichbar wie, keine Ahnung, 76 Punk, der einfach sagt, ich bin jetzt da und ihr seid einfach nur alt und schnachig und fad. Mhm. So, und dann stehst du da, dann probierst du es und statt dass es jetzt irgendwie eine Konstante gibt, fängt es eigentlich an zu ein langsamer Abstieg, der nicht nur musikalisch und dann kommt noch eine persönliche Tragödie dazu und. Ne?
Ja, und also ich meine, wenn man gefestigt ist, wird man das eine schon aushalten, aber wenn man
gleichzeitig eben,
du wirst viele Drogen ein, dann hast du auch noch diese offensichtlich persönlichkeitsverändernde Geschichte. Also ich wäre bei solchen Dingen sehr skeptisch, ob sowas wirklich passiert, dass man sich dann ändert, aber das er wird vorher so einhellig als Supertyp beschrieben, ja, und nachher so einhellig als ziemlich abgedriftet, dass da sicher was dran ist.
Ja, aber das ist sicher nicht von heute auf morgen passiert, schätze ich mal. Nicht? Und du musst, und vielleicht, ja, das ist jetzt sprichwörtlich Küchentisch, Psychologie. Wenn du vorher so ein Sunnyboy bist, weißt du, vielleicht, ohne dass ich deine Lebensgeschichte jetzt wirklich kenne, ja, vielleicht eher wenig mit Dingen konfrontiert bist in deinem Leben, die negativ sind.
Ja.
Und plötzlich kommt was daher. Ja. Mhm. Das ist, ich glaube, dass Menschen, die gewohnt sind, dass das Leben auch Rückschritte hat, dass nicht immer alles nur so aufgeht oder nicht so ideal ist. Ja. Und wenn dann denen Menschen möglicherweise etwas passiert, ja, das wirklich eine einschneidende Geschichte ist, dann haben die diese, wie heißt das Wort, Resilienz, ja, ich glaube, die haben dann eben nicht die innere Stärke möglicherweise, mhm. ja, zum sagen, ich muss das ja nur, das ist jetzt ein komplett banaler Satz zu einem großen Thema, das, was du nicht ändern kannst, musst du akzeptieren. Mhm. Und wenn du das nicht kannst, dann wird es schwierig, weil wenn du ankämpfst gegen Dinge, die du unmöglich ändern kannst, dann machst du dir das Leben selber unheimlich schwer. Mhm.
Und gute Theorie, ja. Vielleicht hat es einfach an Frustrationstoleranz gemangelt.
Ja. Wie auch immer, ja.
Wobei, das habe ich mir auch ein bisschen gedacht, das ist vielleicht total arg, wenn man nichts mehr schmeckt und riecht.
Natürlich, überleg einmal.
Also er hat auch, wenn man sagt, du bist so ein besonders sensualer Mensch, ne? Und er hat auch irgendwann mal gesagt, ich werde mein Babys haben so einen eigenen Geruch.
Ja.
Ne? Ich werde mein Kind nie riechen. Ja.
Das ist sicher schrecklich.
Also vielleicht macht er das auch irgendwie auf die Dauer. Das
kann man gut vorstellen, ja.
Mürbe. Total, ja. Aber ja, also multikausal und eigentlich eine tragische Geschichte, aber ich finde auch, also beim Wiederhören, das sind schon ein paar echt gute Sachen dabei. Na gut, Leute, jetzt hören wir noch dieses traurige Meisterwerk Never Tear Us Apart.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they never tear us apart.